Welche Rolle spielt die industrielle Landwirtschaft in der Klimakrise?
Wenn man mal sich diese ganze Kette anschaut von wie wird der Boden behandelt, wie wird geerntet, wie wird dieses ganze geerntete Gemüse und Obst dann an die Läden weiterverteilt, wo werden Tomaten in Gewächshäusern gezüchtet, die dann irgendwo in Nordeuropa verkauft werden, über Lagerung, über wie viel wird davon letztendlich weggeschmissen, weil super viel produziert wird, was gar nicht verkauft werden kann eigentlich so. Ich glaube, die industrielle Landwirtschaft, wenn man diese ganzen Aspekte mit einbezieht, ist für ungefähr 44-46% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also ein riesengroßer Teil.
Du bist von der Gruppe Free the Soil. Ihr startet eine Kampagne gegen ein Kunstdüngerunternehmen namens Yara, eines der größten. Und es wäre vielleicht mal gut klarzumachen, was Dünger eigentlich für eine Auswirkung in der industriellen Landwirtschaft hat. Könntest du darauf näher eingehen, was Dünger mit dem Boden macht?
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Kreisläufe, die in diesem Riesenorganismus Boden ablaufen. So, du hast die drei wichtigsten Stoffe, die Pflanzen brauchen zum Wachsen, sind Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und das ist auch genau das, was bei den synthetischen Düngemitteln halt in den Boden gegeben wird. Aber der normale Prozess des Bodens ist eigentlich, dass du diese ganzen Stoffe, die der Boden in sich hat, die Pflanzen ziehen den dann aus dem Boden raus, um zu wachsen, und dann erntest du die irgendwann, und diese Stoffe gehen ja nicht einfach verloren. Also du, dieses organische Material, was dann übrig bleibt sozusagen, wird von den in dem Boden lebenden Mikroorganismen, das sind Pilze und Bakterien, halt einfach so klein gemacht sozusagen, das nennt man einen Destruenten, dass diese Stoffe wieder verfügbar gemacht werden für die nächsten Pflanzen. Oder es gibt Möglichkeiten, dass Soja zum Beispiel oder halt, das nennt man dann Leguminosen, also Pflanzen anpflanzt, die diese Stoffe eben binden und dann in der nächsten Fruchtfolge dieser Stickstoff zum Beispiel wieder verfügbar ist. So. Also NPK-Dünger ist der Dünger, der halt auf die ganzen Felder raufgepackt wird. So. An sich ist das ja auch eine coole Sache. Du hast dann also genau diese Stoffe, die Pflanzen brauchen, um perfekt zu wachsen. Das ist halt so ein, ich packe Dünger darauf und habe den maximalen Ertrag letztendlich. Was das aber mit dem Boden macht, ist, dass es halt diese Kreisläufe komplett auseinanderbringt. Ne? Du hast ja eigentlich diese Mikroorganismen da drin, die sich davon ernähren. Und die Ausscheidung von diesen Mikroorganismen ist sozusagen, ist das, was die Pflanzen brauchen. So. Und wenn du jetzt diesen NPK-Dünger da einfach raufpackst, übergehst du diesen Schritt. Und diese Mikroorganismen haben eigentlich gar nichts mehr zu essen, weil die sich halt eben von diesem organischen Material ernähren, was dann aber abgetragen wird vom Feld. So. Und was dabei halt entsteht, ist einfach, also bei diesem Verdau von diesem organischen Material, das nennt sich dann Humus, und diese Huminschicht im Boden, das ist auf der ersten, ich glaube in den ersten 30 Zentimetern des Bodens, befindet sich halt diese Huminschicht, und je mehr Huminstoffe im Boden sind, desto besser können auch Spurenelemente gebunden werden, die Pflanzen genauso brauchen. So. Wenn diese Huminschicht aber abgebaut wird, dadurch, dass diese Bakterien die gar nicht mehr produzieren, werden auch diese Spurenelemente einfach immer ausgewaschen. So. Und das geht eine Zeit lang ganz gut. Du kannst es ganz gut irgendwie überdecken mit diesem NPK-Dünger, aber irgendwann kommt es halt auch einfach durch eine strukturelle Veränderung des Bodens, weil eben diese Huminstoffe dem Boden nicht nur die Spurenelemente und die Makroelemente, also Stickstoff, Phosphor und Kalium geben, sondern halt auch so eine gewisse Struktur. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, weil diese Huminstoffe eben fehlen, kommt es auch zu Bodenerosion. Also wird diese super wichtige Schicht für den Boden, diese ersten 30 Zentimeter, wird halt einfach abgewaschen so. Und dann kommt es halt zu Verschlammung, zu Wasserstau, und der Boden ist einfach nicht mehr nutzbar.
Ja, ich denke, dass vielen schon bewusst ist, dass die industrielle Landwirtschaft im Vergleich zur biologischen Landwirtschaft eben einige Nachteile mit sich bringt, aber eben nicht im Detail. Und dass vielen auch nicht bewusst ist, dass Boden eine endliche Ressource ist und dass diese endliche Ressource eben durch diese industrielle Düngemittel, wie du es gerade beschrieben hast, die Bodenzusammensetzung wird schwächer, es kommt vermehrt zur Bodenerosion. Vielleicht könntest du so ein bisschen nochmal darauf eingehen, was da für Kreisläufe, Nährstoffkreisläufe dran beteiligt sind und was teilweise noch industriell abgebaut wird, was da mineralisch noch hintersteckt, zum Beispiel in Phosphatkreisläufen, was auch begrenzt ist, um das noch so ein bisschen zu verdeutlichen. Was sagst du dazu?
Na, also klar, diese ganzen Düngemittel, die das in den Boden bringen, was eigentlich bei einer anderen Form von Landwirtschaft einfach schon drin wäre, werden natürlich bezogen aus endlichen Ressourcen. Ne? Also Phosphor und Kalium werden halt einfach im Bergbau abgebaut, und Stickstoff wird unter einer super energieintensiven Form produziert. Das nennt sich Haber-Bosch-Verfahren, wobei unglaublich viele Treibhausgase entstehen, größtenteils Methan. Und es wird halt aus Erdgas gewonnen letztendlich. Also das ist total paradox eigentlich. Du nimmst diese drei Düngemittel, die es eigentlich gibt, wenn du dem Boden den normalen Kreislauf lassen würdest, nimmst die aber aus endlichen Ressourcen und packst sie wieder auf dein Feld, was super unnachhaltig ist, weil du den Boden so eben nicht behandeln kannst, so, weil er einfach kaputt geht dadurch.
In eurer Kampagne Free the Soil, also Soil für Boden, das ist ein spannender Aspekt, weil meiner Ansicht nach bei den vergangenen Klimacamps, auch wenn es sehr bodenbezogen war, Braunkohleabbau und so weiter, wurde jetzt nicht darüber geredet, wie hängt es mit Bodenerosion, mit braunkohleinduzierten Kippböden zusammen, die ihre Fruchtbarkeit extrem verlieren. Ja, wie relevant ist das Thema Böden generell für politische Bewegungen und wie versucht ihr das Thema zu setzen?
Boden an sich, es gibt halt super viele Aspekte, die daran politisch interessant sind. Ne? Zum einen natürlich dieses, okay, der Naturschutz, der dahinter steht, wie wird mit dem Boden umgegangen und wie wird diese super wichtige Lebensgrundlage von uns eigentlich kaputt gemacht durch diese krassen Agrarkonzerne, die dahinter stehen letztendlich. Also ich finde, die industrielle Landwirtschaft ist so das perfekte Showbeispiel dafür, wie der Kapitalismus einfach alles kaputt macht. So. Also wie es einfach nicht funktioniert. Das ist der eine Aspekt daran, halt eben diesen Naturschutzaspekt, dann aber auch, was uns jetzt in der nördlichen Hemisphäre nicht so besonders betrifft, aber in der südlichen auf jeden Fall, wie das Land einfach weggenommen wird von Menschen, die da halt ihr Leben lang einfach schon arbeiten und leben, weil jetzt irgendein Konzern beschließt, oh, wir brauchen irgendwie mehr Palmölplantagen oder, ah ja, für die Biogasanlage brauchen wir jetzt nochmal 50 Hektar mehr Mais. Ja gut, dann nehmen wir halt einfach das Land, weil die haben eh keine Rechte so letztendlich. Also die Menschen, die für uns eigentlich unser Essen produzieren, denen wird einfach das Land weggenommen, weil eben die Interessen hinter diesen großen Agrarkonzernen darüber stehen und wichtiger sind. So. Und das wird auf jeden Fall auch auf unserem Klimacamp thematisiert. Wir haben halt verschiedene Podiumsdiskussionen und Workshops und wir versuchen irgendwie so ein bisschen diese ganzen Teilaspekte abzudecken.
Es gibt ja auch noch den Aspekt Eigentum, den du genannt hast mit dem Landgrabbing. Und da hast du eher auf die südliche Hemisphäre verwiesen. Dennoch gibt es ja auch Eigentumsverhältnisse in Deutschland, die interessant sind hinsichtlich Landwirtschaft. Das heißt, in Norddeutschland, das findet ja in Brunsbüttel statt, euer Klimacamp, eure Massenaktion gegen die Kunstdüngerindustrie. Und Norddeutschland hat ja eine ganz andere Erbfolge als jetzt Süddeutschland. Also die Betriebe sind da größer. Und dann nochmal ein Blick nach Ostdeutschland, wo die Betriebe noch viel größer sind. Da ist in dieser postsozialistischen Transformation einfach die Großbetriebe, die Produktionsgenossenschaften zusammengelegt worden und aufgekauft worden sind. Das heißt, diese Frage Eigentum, die jetzt so langsam auch in vielen politischen Bewegungen wieder auftaucht und jetzt mit Deutsche Wohnen und mit Alle Dörfer bleiben. Also Alle Dörfer bleiben ist eine Kampagne, wo sich jetzt die Dörfer, die bedroht sind von der Abbaggerung, zusammenschließen und da auch mal kritisch darauf hinweisen, dass es ja Enteignungen gibt und die einschneidend sind. Beim Boden geht es auch häufig einfach um diese Eigentumsfrage. Wie wird es bei euch besprochen, dieser Paragraph Eigentum verpflichtet?
Also, was eben irgendwie das Problem ist, ist, dass das Land, auf dem die Menschen arbeiten, in der Landwirtschaft ganz oft gar nicht deren Eigentum ist. Ne? Also, das wird aufgekauft von großen Konzernen und halt einfach verpachtet, um die Interessen eben dieser Konzerne zu verfolgen. Vieles Land in Deutschland ist von Konzernen in den Niederlanden aufgekauft worden. Und das sieht man dann immer so im Spätsommer, wie schön der Raps irgendwie blüht. Aber halt in riesengroßen Monokulturen. Genau, dann ist da ein Bauer oder eine Bäuerin und die haben das Land für 5 Jahre gepachtet und dem wird jetzt gesagt, so, jo, bau jetzt das und das an und mach die und die Düngung und dann war's das. Und wenn ich jetzt 5 Jahre auf einem Land arbeite, dann ist da nicht genug Zeit, um das irgendwie ökologisch umzustellen und jetzt irgendwie nachhaltig Raps anzubauen, was eh eine Frage ist, ob das überhaupt möglich ist, nachhaltig eine riesen Monokultur anzubauen. Also das ist das Problem, dass das Land nicht den Leuten gehört, die darauf arbeiten. Was wir aber auch versuchen mit unserer Kampagne ist eben nicht genau diese Menschen zu beschuldigen, die auf diesem Land arbeiten, weil die einfach Teil von diesem krassen System sind. So ganz viele Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, versuchen schon so wenig Dünger wie möglich zu benutzen, aber es geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist der Boden einfach so kaputt, dass du da super viel Dünger raufhauen musst, damit da irgendwas wächst. Und die Düngemittelschutzverordnungen sind auch total katastrophal in Deutschland so. Allein, dass sich jede Person, die irgendwie einen Kleingarten hat, im Obi Mineraldünger kaufen kann, ist halt so, da fängt es halt an einfach. So, das darf einfach überhaupt nicht sein. Das ist, als ob ich in meinem Garten Glyphosat spritzen würde. So.
Lass uns noch mal ein bisschen über eure Kampagne und das Camp konkret reden. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen Überblick geben, wer eigentlich an der Mobilisierung gerade beteiligt ist. Welche Gruppen sind da am Start?
Also dazu mal ganz kurz zurückrudern vielleicht zu dem Start von dieser Kampagne. Also Free the Soil hat sich vor so circa 2,5 Jahren gegründet aus einem dänischen Klimakollektiv. Und genau, die dachten sich einfach so, wow, die industrielle Landwirtschaft wurde irgendwie eigentlich im Zuge dieser Klimabewegung noch gar nicht so richtig angeprangert. So, wir müssen irgendwas machen. Und die Idee dahinter war einfach, ganz viele andere schon bestehende Klimakollektive irgendwie zusammenzubringen und so eine Bewegung zu gründen. Und also ich habe die halt kennengelernt so vor einem Jahr auf dem Klimacamp in Groningen, wo die halt einen Vortrag gehalten haben. Und ich dachte mir so, krass, ja, okay, das ist mega wichtig. Boden ist super wichtig. Ich studiere halt auch Biologie und deswegen ist das so ein Herzensthema für mich auch irgendwie da und fand es super wichtig. Und daraus ist halt so eine Bewegung entstanden, die eigentlich so eine Base in ganz Nordeuropa letztendlich hat. So, ne? Also Leute aus den Niederlanden sind dabei, Leute aus Schweden, aus Norwegen, aus Dänemark, aus Polen, aus Deutschland. Wir haben uns jetzt im letzten 1,5 Jahren so 3-4 Mal getroffen und wir sind halt alle aus unterschiedlichen Ecken irgendwie angereist, waren mal in Berlin, mal in Hamburg. Sind so um die 70 Leute, die halt auf diesen Treffen sind, aber dahinter stehen noch ganz viele andere Leute. Also wir haben ganz viele Telefonkonferenzen, E-Mail-Kontakt und versuchen irgendwie über diese Distanzen dieses Camp auf die Beine zu stellen. Ich muss sagen, das klappt echt erstaunlich gut. Also wir sind halt unterteilt in verschiedene Arbeitsgruppen einfach. So die Prozessarbeitsgruppe, die irgendwie schaut, wie ist die Kommunikation zwischen den Arbeitsgruppen, läuft das? Weil ich meine, klar, es gibt irgendwie Menschen, die sind irgendwie für einen Outreach zuständig. Das heißt, also irgendwie auf dieses Thema aufmerksam machen. Leuten sagen so, hey, es wird bald ein Camp geben, kommt doch dazu. Und einfach ganz viel Mobilisierung machen. Die leben meinetwegen dann alle an einem Ort oder auch nicht. Dann gibt es irgendwie aber noch die Pressarbeitsgruppe. Die sind dann alle ganz verstreut. Und es ist natürlich wichtig, irgendwie zu wissen, woran arbeiten die unterschiedlichen Menschen. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe dieser Prozess-AG sozusagen, so das so zu schließen, irgendwie diesen Kreis. Und deswegen haben wir halt immer einmal im Monat so ein Newsletter, wo dann drin steht, woran die unterschiedlichen Leute gerade arbeiten und versuchen das so beisammen zu bekommen irgendwie.
Auf dem Klimacamp im Leipziger Land dieses Jahr war die programmliche Aufstellung sehr spannend. Es wurde nämlich eine breitere politische Intervention, also aus verschiedenen Themenfeldern, angestrebt. Das heißt, das Klimacamp sehr stark inhaltlich gearbeitet, sehr bildungspolitisch. Und diese Klimabewegung, die gerade extrem wächst und auch sehr viel jünger wird mit Fridays for Future, Extinction Rebellion und Ende Gelände und wer da alles am Start ist, dass diese Menschen halt auch für die das ja so die ersten Berührungspunkte und ersten politisierenden Momente sind. Und dort wurden dann eben auch Tage eingerichtet mit, heute haben wir einen feministischen Fokus, heute haben wir einen antirassistischen und auch mal antifaschistische Perspektiven beleuchtet worden sind, was auch extrem neu ist für die Klimabewegung. Und in eurem Aktionskodex habe ich gelesen, dass ihr eben auch ein breites Spektrum beleuchten wollt, feministisch, antirassistisch, gegen Behindertenfeindlichkeit, also Ableismus, queere und klassenpolitische Perspektiven. Da ist es interessant zu wissen, wie ihr das inhaltlich aufbereitet, also wie dieses Camp-Programm aussieht. Was spannend zum Beispiel auch war auf dem Klimacamp in Leipzig, dass sie so lokale Kämpfe, wie eben dieser Enteignungsprozess mit Pödelwitz, dem Dorf dort, und dass sie globale Prozesse verknüpft haben mit dem globalen Süden. Also diese Inhalte, das war sehr sinnvoll, die zu verknüpfen. Und ich habe das auch so bei euch rausgelesen. Wie sieht eure Campgestaltung aus?
Also das letztendliche Programm steht halt noch gar nicht so richtig, aber es ist gut dabei. Ja, wir haben richtig viele coole Workshops, die auf jeden Fall eine breite Palette an Themen abdecken, mit der sich die Klimagerechtigkeitsbewegung halt einfach auseinandersetzen muss. Zum einen haben wir einmal einen Workshop zu der indigenen Perspektive auf die Klimakrise und die europäische Klimagerechtigkeitsbewegung. Dann haben wir noch einen Vortrag zur Kritik aus der Perspektive von BIPOC an der Klimagerechtigkeitsbewegung. BIPOC sind Black Indigenous People of Color. Und genau, also der dreht sich einfach darum, warum ganz oft BIPOC-Menschen sich nicht als Teil fühlen dieser Klimagerechtigkeitsbewegung oder was vielleicht auch geändert werden könnte, damit das irgendwie dazu kommt und damit das halt einfach inklusiver wird. Ein anderer Workshop ist auch noch Decolonize the Mind, Spiritualität, Heilung und Befreiung im Kontext von Antirassismus und Klimagerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich interessanter Workshop. Außerdem gibt es auch noch einen Workshop zu Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfen von Migrantinnen in der Landwirtschaft aus der migrantischen Perspektive. Naja, das Ding ist ja letztendlich, dass dieses Bodenthema ist eines unserer Ziele so. Und Yara ist einfach ein guter Sündenbock, den man dafür benutzen kann. Wir könnten auch Bayer als Sündenbock nehmen für diese Kampagne, ne? Aber Yara ist halt einfach gute Lage, gut angreifbar und ein Teil dieser Kette von dieser ganzen Scheiße, die abgeht letztendlich, die man irgendwie angreifen kann. Und deswegen nehmen wir halt Yara. Und trotzdem ist unser Anspruch ja an dieses Camp und an diese Bewegung, die wir irgendwie zusammenführen wollen aus diesen ganzen Klimagerechtigkeitsbewegungen, eine offenere, weniger weiß-nordeuropäische Bewegung zu starten, die halt einfach Kräfte vereint, so, weil es uns alle betrifft. Ja, genau. Also unser Camp wird vom 19. bis 24. September stattfinden. Falls irgendwer Lust hat, da schon vorher zu kommen, ab dem 15. bauen wir das Camp sozusagen zusammen auf und am Ende auch natürlich ab. Und es wird in den ersten Tagen erstmal ganz viele Workshops und Podiumsdiskussionen und Open Spaces geben und Zeit, sich zu vernetzen. Und wir planen auch Massenaktionen ziviler Ungehorsam. Das kennen vielleicht einige Leute auch schon von Ende Gelände. Genau, es wird eine Massenaktion gegen den Düngemittelherstellerkonzern Yara geben und einfach um die, naja, weil es einfach viele, viele mediale Aufmerksamkeit gibt, so eine Massenaktion mit vielen Menschen. Genau, und das Camp ist halt so gestaltet, dass alle Menschen dazu eingeladen sind, das auch einfach vor Ort mitzugestalten. Also es gibt dreimal am Tag was zu essen, aber natürlich muss es auch irgendwie geschnibbelt werden, es muss sich irgendwie um die Toiletten gekümmert werden. Es gibt ein cooles Abendprogramm, also es gibt halt einfach Space, um sich da einzubringen, auf jeden Fall auf diesem Camp, und das brauchen wir auch von Leuten. Kommt vorbei!